Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend.
54, 74, 90, 2014. Nicht nur Fußballfans wissen, das waren die Jahre, in denen es mal als Wunder, mal als verdienter Lohn geklappt hat mit dem Weltmeistertitel. Und die dazu geführt haben, dass vier Sterne das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zieren. Und wenn heute in drei Wochen die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko beginnt, dann fällt auch der Startschuss für die Mission fünfter Stern für Julian Nagelsmann und das DFB-Team. Heute stellte der Bundestrainer offiziell vor, mit welcher Mannschaft genau er die erfüllen will und bestätigte dabei auch, was vor Tagen schon durchgesickert war, die Rückkehr von Manuel Neuer als Nummer 1 im Tor. Bernd Schmelzer fasst zusammen.
Wie ist es denn nun letztlich gelaufen mit dieser Kadernominierung? Entspannt? Alles richtig gemacht? Oder vielleicht doch nicht so ganz ideal? Luft nach oben? Möglich. In der DFB-Zentrale in Frankfurt ist der Andrang groß. Viele Journalisten werden von allen Seiten eingestimmt. Der WM-Kader wird nebenbei häppchenweise vom DFB über die sozialen Netzwerke verbreitet. Joshua Kimmich etwa wird da von seiner Frau geherzt.
Lieber Joshua, alle wissen, dass du ein super Fußballer bist, aber für uns bist du noch viel mehr als das. Du bist mein bester Freund, ein fantastischer Ehemann und ein noch besserer Vater.
Bei Oliver Baumann gerät der Bundestrainer selbst ins Schwärmen.
Wir kennen schon Ewigkeiten, da warst du noch ein bisschen jünger bei der TSG. Ich ebenfalls noch ein bisschen jünger, jetzt mit zwei alte Hasen. Du bist menschlich eine extreme Bereicherung und sportlich sowieso. Menschlich ein ganz wichtiger Faktor für die Gruppe.
Doch die virtuelle Welt unterscheidet sich von der realen. Da geht es weniger ums Menschliche, sondern vielmehr um Ergebnisse. Und so wird offiziell, was ich ohnehin schon herumgesprochen hatte, Manuel Neuer wird wieder die Nummer 1 im Tor.
Er hat sich dazu bekannt, nochmal ein Turnier zu spielen. Wir planen mit ihm als Nummer 1.
Neuer, der gerade erst seinen 13. deutschen Meistertitel mit den Bayern gefeiert hat, war vor zwei Jahren aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und im Oktober 2024 verabschiedet worden.
Er ist natürlich ein Spieler, der Weltklasse-Niveau hat, der auch einen Namen hat, der auch bei Stürmern des Gegners was auslöst.
Der Hoffenheimer Oliver Baumann muss zurück ins zweite Glied, obwohl er fest von einer anderen Rolle ausgegangen war.
Es ist am Ende die Entscheidung für den Olli ein Schlag gewesen. Ich glaube, das ist auch verständlich. Alles andere, was ich jetzt erzählen würde, er hat super aufgenommen und war happy. Das, glaube ich, weiß jeder, dass das nicht der Fall ist.
Schließlich wurde ihm doch immer wieder bescheinigt.
Die Nummer 1 wird Olli Baumann sein. Ich glaube, dass wir tatsächlich da schon mal drüber gesprochen haben, auch öffentlich, dass Olli die 1 ist und Alex die 2.
Aus den Rollengesprächen ist nun die Rolle rückwärts geworden. Interessant, da gerade Dennis Undaff im März noch scharf auf seine Backup-Rolle hingewiesen wurde. Rolle bliebe Rolle, hieß es.
Generell bin ich über weite Strecken fein mit meiner Kommunikation, das ist so.
Weshalb auch Leroy Sané dabei ist. Der sei gut für die teaminterne Stimmung, die Begründung. Ein permanentes Abwägen, also jugendlicher Elan müsse ebenfalls berücksichtigt werden. Das zeigt das Beispiel Lennart Karl. Eine Art Versöhnungsangebot gibt es auch schon. Der Bundestrainer trägt heute die Socken, die ihm einst Oliver Baumann geschenkt hat. Wohl ein Vertrauensbeweis. Genau aus diesem Stoff sind Kadernominierungen gemacht.
Das wollen wir doch noch mal einordnen, und zwar mit einem unserer ARD-WM-Kommentatoren, Philipp Sommer in Berlin. Philipp, vor allem diese sehr späte Entscheidung für Manuel Neuer, was bedeutet die mit Blick auf den WM-Kader?
Sie bedeutet, dass sich Julian Nagelsmann für die Klasse, aber auch für die Aura von Manuel Neuer entschieden hat. Die hat der fünfmalige Welttorhüter auch mit seinen inzwischen 40 Jahren noch. Das hat er mehrfach unter Beweis gestellt in dieser Saison, in den Champions-League-Spielen mit seinen Bayern gegen Paris Saint-Germain oder gegen Real Madrid, dass er an einzelnen Tagen noch zu absoluten Weltklasseleistungen fähig ist. Aber es gibt natürlich auch noch eine andere Wahrheit. Denn wenn man auf die Statistiken der abgelaufenen Bundesliga-Saison schaut, da liegt Manuel Neuer tatsächlich etwa bei abgewehrten Bällen nur im hinteren Mittelfeld. Bei den statistischen Werten hat einige Gegentore auch verschuldet. Also das Denkmal bröckelt langsam so ein bisschen. Und trotzdem hat Manuel Neuer weiter Rückhalt in der Mannschaft. Und deshalb hat sich Julian Nagelsmann wohl deshalb auch dazu entschieden, eben nicht auf Oliver Baumann zu setzen, der eben nur 6 Champions-League-Spiele und eine Handvoll Länderspiele in seiner Vita hat.
Aber wie ist die Kommunikation des Bundestrainers bei dieser Entscheidung zu bewerten?
Das war sicher suboptimal, dass Oliver Baumann da nach dem letzten Bundesligaspieltag stehen musste und vor jedem Mikrofon sagen müsste, ja, ich gehe davon aus, dass ich die Nummer 1 bin. Das war hundertprozentig suboptimal, war offenbar nicht involviert bzw. nicht frühzeitig informiert in die Pläne von Julian Nagelsmann. Hinter vorgehaltener Hand hört man, dass der DFB damit auch sehr unglücklich war, aber es eben durch die Dynamik dieser Tage mit der sehr späten Vertragsverlängerung von Manuel Neuer in der Vorwoche begründet.
Vor der Bekanntgabe dieses Kaders sickerten ja immer wieder Namen durch. Welchen Einfluss kann so eine Unruhe, so mangelnde Vertraulichkeit auch auf den vielbeschworenen Teamgeist einer Mannschaft haben?
Ja, das ist ehrlich gesagt schwierig, das anders zu lösen. Julian Nagelsmann war es ja wichtig, dass er mit allen 62 Spielern, die irgendwann mal eine Rolle gespielt haben in seiner Zeit als Bundestrainer, persönlich spricht. Und dann ist es fast nicht anders zu lösen. Denn klar, quatschen die Spieler in den Kabinen dieser Nationen untereinander und sagen, hat Julian schon angerufen, wie sieht's aus? Und da sitzen ja nicht nur Spieler in den Kabinen, sondern eben auch Physios und so weiter und so fort. Und viele Journalisten sind natürlich ganz gut vernetzt in diesen Kabinen inzwischen. Deshalb ist es schwer zu verhindern, dass dann was nach außen dringt. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das für die Mannschaft keine große Rolle spielt, weil sie das, glaube ich, nicht zu hoch hängen.
Gibt es für dich denn größere Überraschungen in diesem Kader?
Nein, der ein oder andere hat vielleicht mit Said El-Mala gerechnet, dem jungen Kölner, der eine super Rückrunde gespielt hat. Aber Julian Nagelsmann hat sich entschieden, als Konterspieler, so bewertet er ihn, auf Jamie Leveling vom VfB Stuttgart zu setzen. Jetzt ist Lennart Kahl vom FC Bayern München der Jüngste in diesem Kader, stärkt den eh schon starken Bayern-Block mit jetzt 7 Spielern. Also große Überraschungen gibt es nicht. Für Julian Nagelsmann ganz wichtig, dass Felix Metscher, der defensive Mittelfeldspieler aus Dortmund, rechtzeitig fit geworden ist. Auf ihn hält er große Stücke, dass er auch Joshua Kimmich nicht in die Mitte ziehen muss, was er ja bei Bayern spielt, sondern dass er eben rechts hinten verteidigen kann. Er hat keinen zweiten Rechtsverteidiger, klaren zweiten Rechtsverteidiger benannt. Das zeigt, wie klar seine Pläne dort sind.
Und wie sieht der Fahrplan zur WM jetzt aus für das DFB-Team? Und was traust du dem Kader denn auch eigentlich bei diesem Turnier zu?
Das ist ja die schwierige Frage. Also es geht erstmal los am Mittwoch in Herzogenaurach mit dem Lehrgang. Da wird sich die Mannschaft vorbereiten auf das letzte Vorbereitungsspiel hier in Deutschland gegen Finnland in Mainz. Danach geht's rüber in die Vereinigten Staaten. Nochmal ein Vorbereitungsspiel gegen die USA in Chicago. Ja, und dann geht's eben nach Winston-Salem, North Carolina, ins WM-Quartier. Dort möchte die Mannschaft diesen speziellen Teamgeist entwickeln, der es eben dem Team erlauben soll, gegen individuell breiter aufgestellte Konkurrenz eben auch bestehen zu können. Weil klar ist, Frankreich, Spanien sind vor allem in der Breite mit größerer Qualität gesegnet. Es geht über diesen Teamgeist und den muss Deutschland jetzt hier entwickeln vor dem ersten Spiel gegen Curaçao am 14. Juni in Houston. Als Favorit, das ist klar, geht die Mannschaft nicht ins Turnier. Manuel Neuer hin oder her.
In 3 Wochen beginnt die WM. Philipp, vielen Dank für deine Einschätzungen nach Berlin.
Gerne.
Und zur Planung des Kaders mit dem Bundestrainer Julian Nagelsmann Weltmeister werden will, hat Sportreporterin Christina Graf vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Spätestens bei jedem großen Turnier sind wir es wieder. Sie, ich, eigentlich wir alle. 83,5 Millionen Deutsche wissen es besser als der Bundestrainer. In diesem Fall als Julian Nagelsmann. Rollen wir das Feld von hinten auf beim Torwart. Manuel Neuer geht als Nummer 1 in diese Weltmeisterschaft. Sportlich, da sind wir uns wohl einig, ist das keine Frage. Dass er weiter das Format eines Welttorhüters hat, hat er zuletzt vor allem mit dem FC Bayern in der Champions League gezeigt. Doch zur Wahrheit gehört auch, Manuel Neuer ist nach der Europameisterschaft vor 2 Jahren aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hat noch bis vor kurzem im April vehement öffentlich daran festgehalten. Torhüter Oliver Baumann hat das DFB-Team in dieser Zeit durch die WM-Qualifikation gebracht, ohne Patzer, in seiner gewohnten, ruhigen und spektakulären Art. Er war die Nummer 1, doch die Diskussionen, die hörten nie auf. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat übrigens die Tür für Manuel Neuer nie zugemacht. Und jetzt ist er wieder dabei. Der GOAT, greatest of all time, wie man ihn in der Fußballwelt auch nennt, der eine Aura hat, die Stürmer zittern lässt. Dennoch, für viele ist es totale soziale Inkompetenz, Baumann jetzt so kurz vor dem Turnier zu degradieren. Doch im Fußball gibt es harte Entscheidungen, jede Woche aufs Neue, selbst auf den heimischen Fußballfeldern in der Kreisliga. Da darf es nicht um Eitelkeiten gehen, da geht es darum, wer ist zu diesem Zeitpunkt die beste Nummer 1. Und das ist auch für mich ganz klar Manuel Neuer. Die Diskussion um das Luxusproblem im Tor überstrahlt den restlichen Kader, der uns angeführt vom Leader Joshua Kimmich zum Titel führen soll. Überraschungen gibt es wenige, Kreativität dagegen umso mehr. Und das weckt zumindest meine spielerische Vorfreude. Musiala, Wirtz, Amiri, Sané, Stiller, Havertz, Karl, alle Spieler, die so gut mit dem Ball umgehen können, dass diese WM auch richtig Spaß machen kann. Und dann ist da noch Dennis Undav, der beste deutsche Torschütze der Bundesliga. Auch er ist dabei. Aufatmen bei den allermeisten Bundestrainern, inklusive mir.
Die Meinung von Christina Graf. Kommen wir nun zu einem Thema, das ebenso gut wie Fußball in der Lage ist, Emotionen hochkochen zu lassen, zur Rente. Da sitzt ja in diesen Tagen eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission zusammen, um bis Ende Juni Vorschläge für umfassende Reformen der Alterssicherung hierzulande zu machen. Und das eigentlich vertraulich. Doch heute schon kochten die Diskussionen hoch in Berlin, nachdem die Bild-Zeitung berichtet hatte, die Kommission wolle eine schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters von 67 auf 70 Jahre empfehlen. Das wurde dann zwar prompt von Bundesregierung und auch von Mitgliedern dieser Kommission dementiert, aber die Debatte, die war da plötzlich da. Und deshalb fragen wir mal nach in Berlin beim Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preis. Markus, die Rentenkommission wollte doch eigentlich geräuschlos und vertraulich erstmal ihre Arbeit machen und nun dringen doch frühzeitig mögliche Details heraus. Welchen Reim muss man sich darauf machen?
In erster Linie vor allen Dingen den, dass man da heute vielleicht weniger über die künftige Rentenreform erfahren hat, sondern darüber, wie auch ein bisschen Politik gemacht wird in so einer Situation. Es geht ja bei diesen Reformen, ob es die Rente ist oder die Gesundheitsreform oder die Steuerreform, wirklich um ganz schwerwiegende, wichtige Entscheidungen. Und da gibt es natürlich viele Interessen, auch das Ganze möglichst zu beeinflussen. Und das hat man heute gesehen, denn wenn man sozusagen mit einzelnen Details an die Öffentlichkeit geht, ja, dann verändert das die Debatte schon. Und wir sehen es heute. Da wird zum Beispiel darüber diskutiert, ob das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre erhöht werden kann. Da sagen alle, natürlich eine Rentenkommission, die sich grundsätzlich mit diesen Fragen beschäftigt, die wird auch diese Frage natürlich sich angucken. Das ist ja in gewisser Weise auch der Kern des Problems. Aber alle politischen Beobachter sagen, das wird nie allein die Lösung dieser Rentenkommission sein. Denn zum Beispiel die SPD findet das an sich nicht gut. Aber wenn man zum Beispiel darüber reden könnte, ob Beamte oder Selbstständige auch in die Rentenkasse einzahlen, dann ist vielleicht ein Kompromiss möglich. Und man sieht sozusagen, die Dinge werden so richtig durcheinander gewirbelt, um die Diskussion auch anders zu beeinflussen.
Aber jetzt wird am Ende wieder nur über eine einzelne Stellschraube diskutiert in einem ohnehin angespannten gesellschaftlichen Klima. Warum spielen da manche offenbar mit dem Feuer?
Ja, weil das eben eine Variante ist, sozusagen die Diskussion auch ein bisschen zu verändern. Wenn man zum Beispiel nicht möchte, dass das Renteneintrittsalter erhöht wird und man bringt das in die Öffentlichkeit, dann kann man, wenn es so läuft, wie man sich das vielleicht selber wünscht, dann beobachten, dass es einen gewissen Widerstand gibt und dass die Kommission dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger wird. Oder umgekehrt, man möchte gern, dass das passiert. Man schreibt im Prinzip schon sozusagen, gibt schon das Signal, die Kommission wird das verabschieden und für die ist es dann vielleicht ein bisschen schwerer zu sagen, nee, das machen wir jetzt doch nicht. Oder man signalisiert dadurch, dass solche Dinge in die Öffentlichkeit kommen, der eigenen Basis, wie schwer eigentlich die Ausgangslage ist und wie viel man dann am Ende davon noch abgewendet hat. Also das ist einfach ein Spiel sozusagen auch mit den Stimmungen, mit den Emotionen, um den Prozess zu beeinflussen, aber auch um später bei der eigenen Basis sozusagen für Zustimmung zu werben oder dafür, dass das dann doch am Ende ein ganz guter Kompromiss war.
Ja, politische Spielchen sind da auch dabei, aber es hat da ja auch Beispiele gegeben zuletzt, wie es auch anders laufen kann. Bei der Gesundheitsreform von Nina Wagen kamen die Details erst raus, als die Ministerin ihr Gesetz dann vorstellte. Liegt das am Thema oder woran?
Ja, das war sicher für viele hier in Berlin so ein mustergültiger Prozess. Die Kommission tagt, sie macht Vorschläge, sie macht die auch gemeinsam und lässt dann die Politik entscheiden, was man am Ende daraus machen soll. Bei der Rentenkommission ist es ein bisschen anders, weil da eben auch eine politische Besetzung schon stärker mit drin ist. Also sind Vertreter zum Beispiel von CDU, SPD und CSU auch in dieser Kommission. Da gleicht man vielleicht auch ein bisschen stärker ab, was die eigenen Parteien wollen. Hat das jetzt sozusagen Auswirkungen auf das Vertrauen innerhalb dieser Kommission? Ich hatte heute Abend auch Gelegenheit, mit einem Mitglied zu sprechen. Die Antwort war, ich weiß es nicht, weil wir haben uns seitdem noch nicht wieder gesehen.
Markus, vielen Dank für die Informationen nach Berlin.
Gerne.
Nicht erst seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine sind die europäischen NATO-Verbündeten nervös, wenn es um den Verbleib von US-Militär auf dem Kontinent geht. Aber seit dieser Angriffskrieg mitten in Europa tobt und Russland zudem weitere Aggressionen zugetraut werden, ist die Frage natürlich noch viel brennender. Derzeit überprüft das Pentagon die amerikanische Truppenstärke in Europa ja. Allerdings ist unklar, ob es wirklich in Deutschland stationierte Soldaten betrifft oder vielleicht doch in Polen, das ja direkt an die Ukraine angrenzt. Aus Warschau, Ina Ruck.
Wie eine Bombe muss die Nachricht eingeschlagen sein im Warschauer Verteidigungsministerium. Polen, das doch als Musterverbündeter der Amerikaner gilt, könnte betroffen sein von Trumps Abzugsplänen aus Europa. Denn die Verlegung einer ganzen Brigade nach Polen wurde vorläufig gestoppt. Für viele hier Grund zur Beunruhigung. Das ist nicht gut, was da passiert. Ich fühle mich weniger sicher jetzt. Es ist ein Signal an Russland, ein schlechtes, dass wir schwach sind, dass die USA auf dem Rückzug sind. Wir müssen darum kämpfen, dass so viele Soldaten wie möglich hier bleiben. Etwa 10.000 US-Soldaten waren bislang in Polen stationiert, rotierend, alle 9 Monate wird gewechselt. In Drawsko, einem Stützpunkt im Nordwesten, hat so eine Rotation erst im April stattgefunden. Eine neue Brigade, heißt es, habe die alte abgelöst. An einem anderen Stützpunkt jedoch blieb die Ablösung weg, obwohl die Vorgänger zumindest teilweise schon abgezogen waren. Dabei trägt Polen, anders als andere Verbündete, sogar einen Großteil der Kosten für die Stationierung selbst. Pro Soldat immerhin 13.000 Euro im Jahr. Wir wissen nicht, was da auf amerikanischer Seite vor sich geht, weil uns offenbar niemand informiert. Und die Amerikaner selbst scheinen bei ihren Entscheidungen ein ziemliches Durcheinander zu haben. In den USA äußert sich erst nach Tagen der Vizepräsident. Ich habe es doch gesagt, die Rotation wird nur verzögert. Die Truppen können später überall hin in Europa. Wir haben den Ort noch nicht final entschieden. Was sich bei uns in Polen alle fragen, sagt dann ein Reporter, warum belohnen Sie Putin mit dem Abzug? Es geht nicht darum, Putin zu belohnen oder Polen zu bestrafen. Wir lieben Polen. Nein, was wir wollen, ist etwas anderes. Wir wollen europäische Unabhängigkeit fördern. Auch Polens Regierungschef Tusk war nicht informiert. Gestern beim Antrittsbesuch des neuen ukrainischen Ministerpräsidenten wiegelte er ab. Man kann es gut finden oder nicht, aber es war klar bei Präsident Trump, dass er die Präsenz in Europa ändert. Wir müssen damit umgehen. Wir wollten in Europa zu lange nicht wahrhaben, was Putin längst geahnt hat, nämlich dass Amerika sich aus Europa zurückziehen wird. Deswegen hat Putin in der Ukraine den ersten Zug gemacht. Wir werden ein bisschen spät wach. Polen steckt mittlerweile fast 5% des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung und hofft dennoch, dass die Amerikaner bleiben.
Und Tina Hassel ist für uns im schwedischen Helsingborg beim Treffen der NATO-Außenminister. Tina, morgen stößt US-Außenminister Rubio dazu. Wie groß ist der Gesprächsbedarf bei den NATO-Partnern mit Blick auf den geplanten Abzug der US-Truppen aus Europa?
Der ist riesengroß, Ingo. NATO-Generalsekretär Rutte hatte sich ja immer gerühmt, er habe einen No-Surprise-Pakt mit dem US-Präsidenten. Und stattdessen wird jetzt auch die NATO immer wieder überrascht bei so wichtigen Fragen. Deshalb sind auch alle froh, dass Rubio morgen wirklich kommt. Er hatte sich ja auch schon öfters vertreten lassen. Und alle wollen von ihm eins, Klarheit, wissen, wie viele US-Truppen werden tatsächlich reduziert und welche rotieren einfach. Bleiben die USA bei ihrer Zusage, dass sie keine Sicherheitslücke reißen wollen, also keine Soldaten abziehen, wenn die Europäer noch nicht in der Lage sind, die Aufgabe zu übernehmen? Und ganz generell, worum handelt es sich eigentlich, um eine strukturierte Lastenverschiebung oder um Strafmaßnahmen gegen Verbündete, über die sich der US-Präsident geärgert hat? Und eines, Ingo, gemütlich wird es auf jeden Fall nicht, denn Rubio hat kurz vor seinem Abflug noch einmal den Unmut der USA über die NATO bekräftigt.
Aber heute erstmal stand ja die Hilfe für die Ukraine im Zentrum der Beratung. Und da geht es ja um viel Geld. Wie ist da der Stand?
Ja, das ist das zentrale Thema heute gewesen. Der ukrainische Außenminister Sibir war ja auch hier. Aber von einer gerechten Verteilung der Ukraine-Unterstützung ist man noch weit entfernt. Deutschland, auch Schweden, die Niederländer, die Balken, die tragen viel dazu bei, auch finanziell. Andere halten ihre Zusagen nicht ein, tun wenig. Deshalb hat der NATO-Generalsekretär Rutte gefordert, dass alle Partner jetzt 0,25% ihres Inlandsprodukts für die Ukraine verwenden sollen. Aber das scheint absolut nicht wahrscheinlich.
Und für Aufregung sorgten zuletzt ja ukrainische Drohnen, die in den vergangenen Tagen immer wieder in den Luftraum der baltischen Staaten eingedrungen waren. Wie wird das eingeschätzt?
Ja, das wurde hier diskutiert. Vor allem baltische Staaten vermuten ja, dass die Russen in der Lage sind, die ukrainischen Drohnen zu kapern, technisch zu hacken und umzuleiten. Auch da gab es Nachfragen. NATO-Generalsekretär Rutte hat das heute auf der Pressekonferenz weder bestätigt noch dementiert. Er hat aber betont, die Ukraine setze die Drohnen zur Verteidigung ein. Es habe einen Grund, warum sie im baltischen Luftraum fliegen, und verantwortlich für diesen Krieg sei einer, der Aggressor, Russland.
Tina, vielen Dank für die Informationen nach Helsingborg.
Gern, Ingo.
Idyllisch kann sie auch mal sein, die Arbeit in der Landwirtschaft. Aber in der Regel ist sie eher hart und nervenaufreibend. Die Verantwortung für den eigenen Hof, die Abhängigkeit vom Wetter, die großen Investitionen. Auch wenn die Landwirtschaft für viele Bauern eher Berufung als Beruf ist, die Belastungen können nicht selten in einer psychischen Erkrankung münden. Heute setzte sich ein Symposium in Berlin mit der psychischen Gesundheit in der Agrarbranche auseinander. Unser Beitrag zu dem Thema beginnt aber auf einem Hof in Baden-Württemberg.
Ein Biohof in Denkendorf, Baden-Württemberg. Christa und Hans-Jörg Hensler engagieren sich für Hof und Tiere mit allem, was sie haben. Als sie den hochverschuldeten Familienbetrieb vor über 25 Jahren von Hans-Jörg Henslers Vater übernahmen, erlebten sie das, was viele Landwirte kennen: massive Generationenkonflikte und wirtschaftliche Sorgen. Dann kam der Burnout.
Dann gab es mit den Geschwistern zum Teil Probleme, und dann hat sich das, mein Vater war dann auch später ein bisschen dement, und dann hat sich das jahrelang gezögert.
Man kann einfach nicht mehr, und dann schläft man auch nicht mehr gut, und dann hat man tagsüber halt auch eine dünne Haut, und alle leiden drunter, einschließlich der eigenen Kinder, dem Partner, und man fängt auch an, sich zurückzuziehen.
Christa Hensler wollte den Hof schon verlassen, da habe ihr Mann ein Beratungsangebot für Landwirte in der Zeitung gefunden. Zwei Tage später war der erste Termin. Gespräche auf Augenhöhe haben Hof und Ehe gerettet, sagen sie.
Die geben jetzt keine Tipps und sagen, so muss man machen, dann läuft's, sondern die wollen, dass man das selber aufarbeitet und selber zu Lösungen kommt.
Auch Christa Henslers Bruder übernahm einst den Hof der eigenen Eltern. Er hielt dem Druck nicht stand.
Mein Bruder hat leider keine Hilfe annehmen wollen, obwohl auch zum Beispiel ich durchaus, er hat ja Geschwister gehabt und ich war die ältere Schwester, ihm mehrmals gesagt habe, er soll sich Hilfe suchen. Hat er nicht gemacht und hat sich dann leider vor einigen Jahren das Leben genommen. Ja.
Hier macht eine ganze Branche auf ihren Leidensdruck aufmerksam. Beim Symposium der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau treffen unterschiedliche Beratungsanbieter und Politik aufeinander. Studien aus Frankreich und Österreich zeigen, Landwirte haben ein höheres Risiko, psychisch zu erkranken. Auch die Suizidrate liegt bei Landwirten signifikant höher als in der Gesamtbevölkerung. Aus Deutschland gibt es noch keine belastbaren Zahlen. Landwirte geben als Gründe für ihre Belastung Preisschwankungen, keine Planungssicherheit, mangelnde Anerkennung sowie immer weitere bürokratische Auflagen an. Bundeslandwirtschaftsminister Reiner will dazu beitragen, das Thema zu enttabuisieren, sagt er. Auch gelte es, Landwirte von Bürokratie zu entlasten.
Ich habe gerade im Stall dieses oder jenes Problem, muss aber die Statistik heute noch fertig machen. Also ich habe diesen Druck, vielleicht bis Mitternacht noch irgendwie am PC was auszufüllen. Das ist jetzt ganz plastisch dargestellt. Und diesen Druck will ich nehmen.
Christa Hensler sagt, rechtzeitige Beratung kann Höfe und Leben retten. Sie hilft mittlerweile selbst ehrenamtlich anderen Landwirtinnen und Landwirten, die in seelische Not geraten sind. Für ihren Mann und sie steht fest, der erste Schritt, sich Hilfe zu suchen, ist sehr schwer, aber er lohnt sich.
Ja, und wenn Sie selbst Landwirt sind und mit Sorgen und Problemen zu kämpfen haben, dann können Sie sich zum Beispiel helfen lassen bei der Krisenhotline der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Thorsten, mit dir.
Ein wichtiges Anliegen der Ukraine ist es, möglichst schnell Mitglied der EU zu werden. Doch der Aufnahmeprozess ist langwierig. Nun hat Bundeskanzler Merz einen Sonderstatus für das Land vorgeschlagen. Als assoziiertes Mitglied könnte die Ukraine sofort enger in die EU-Institutionen eingebunden werden. Volle Mitgliedschafts- und Stimmrechte soll Kiew aber noch nicht erhalten. Merz begründet den Vorstoß mit erheblichen Fortschritten in den Beitrittsverhandlungen. Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in der sächsischen Stadt Görlitz ist in den Trümmern eine dritte Leiche gefunden worden. Es handele sich um einen Mann, mit hoher Wahrscheinlichkeit um den vermissten 48-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Die Suche nach Vermissten sei damit beendet. Bereits zuvor waren zwei rumänische Urlauberinnen totgeborgen worden. Das Haus war am Montagabend aus bislang ungeklärter Ursache eingestürzt. Vermutet wird ein Gasleck. Vor knapp 17 Jahren starben beim Absturz einer Air France-Maschine 228 Menschen, unter ihnen auch 28 Deutsche. Das Flugzeug war auf dem Weg von Brasilien nach Frankreich in ein Unwetter geraten und in den Atlantik gestürzt. Ein Berufungsgericht in Paris hat Air France und den Flugzeughersteller Airbus jetzt wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Beide müssen 225.000 Euro Geldstrafe zahlen. Die Gründe? Airbus habe die Folgen bestimmter technischer Ausfälle unterschätzt und Air France habe ihre Piloten nicht ausreichend für solche Extremsituationen geschult. Die Handballer des SC Magdeburg sind vorzeitig deutscher Meister. Der Bundesliga-Tabellenführer machte den Titelgewinn durch ein 31:30 gegen Verfolger SG Flensburg-Handewitt perfekt. Er kann in den verbleibenden drei Spieltagen nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Im Relegationshinspiel für die Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg am Abend 0:0 gegen den SC Paderborn gespielt. Wolfsburg hatte zwar mehr Spielanteile, der Zweitligist Paderborn hielt allerdings phasenweise gut mit. Das Rückspiel findet am Montag statt. Für den SC Freiburg war es eine märchenhafte Europareise, allerdings ohne Happy End. Im Finale der Europa League unterlag der Fußball-Bundesligist gestern Abend Aston Villa aus England mit 0:3. Dennoch wurde die Mannschaft von den Fans in der Heimat heute begeistert empfangen. Nie zuvor war Freiburg in einem europäischen Wettbewerb ins Finale gekommen. Für den Sportclub ist es damit der größte Erfolg der Vereinsgeschichte.
Dünen, Sandstrand und der Meerblick Richtung Horizont. Das ist, was Jahr für Jahr hunderttausende Besucher auf Fehmarn an der Ostsee anzieht. Doch für Touristen ist vielerorts gerade weniger Platz, denn statt Urlaubern müssen derzeit tausende Arbeiter unterkommen, die den Bau des Fehmarnbelt-Tunnels und dessen Anbindung vorantreiben. Zwar entstehen da auch Containerdörfer für sie, weil die aber nicht ausreichen, werden eben auch private Ferienunterkünfte umgewidmet. Und was das bedeutet für den Tourismus auf der Ostseeinsel? Anne Passor hat sich mal umgehört, mittendrin auf Fehmarn.
Wir hatten natürlich viele Stammgäste, auch schon über Jahrzehnte. Und die waren zum Teil schon recht enttäuscht, dass sie jetzt hier nicht mehr kommen konnten.
Wir sind bei Georg Kleingarn im östlichen Teil der Insel Fehmarn. Seit mehr als 40 Jahren vermietet er Ferienwohnungen an Touristen, oft an Familien mit Kindern. 15 Wohnungen hat er und auch zwei Ponys. Doch die sind gerade arbeitslos.
Ja, die haben jetzt im Moment leider nicht so viel zu tun. Die Kinder sind dieses Jahr ja nicht da. Wir haben jetzt Handwerker in den Wohnungen untergebracht.
Die kommen jeden Abend gegen 18 Uhr von der Baustelle zurück. Für die Strecke brauchen sie nur 15 Minuten.
Das ist ein relativ entspannter Weg. Man kann noch relativ lange ausschlafen. Wir hatten auch schon andere Baustellen, da war die Anreise dann trotzdem noch eine halbe Stunde. Aber es ist schön.
Etwa 25 Bauarbeiter wohnen im Moment in Kleingarns Ferienwohnungen. Sie arbeiten an der Schienenanbindung des Fehmarn-Belt-Tunnels. In frühestens 5 Jahren soll der Straßen- und Eisenbahntunnel Deutschland und Dänemark verbinden. Auf der Insel und dem benachbarten Festland müssen während der Bauarbeiten tausende Arbeiter untergebracht werden. Ein Mammutprojekt.
An der gesamten Strecke zwischen Lübeck und Fehmarn, das sind ja 90 Kilometer, werden wir bis zu 5000 Bauarbeiter zeitgleich an der Strecke haben, die hier ihre Arbeiten verrichten, Brücken bauen, die Schienen bauen, Weichen bauen, Bahnhöfe ausbauen, Autobahnanschlussstellen verändern.
Die meisten Arbeiter kommen auf dem Festland unter. Hier auf der Fläche dieses Rapsfelds in Großenbrode, kurz vor Fehmarn, soll nächstes Jahr ein Containerdorf für etwa 600 Arbeiter entstehen. Auch im wenige Kilometer entfernten Lensahn und in Sirksdorf könnten weitere ähnliche Unterkünfte kommen. Eine temporäre Lösung für nur einige hundert Arbeiter. Andere kommen in Privatunterkünften und Ferienwohnungen unter. Manche auch direkt auf Fehmarn, für die kleine Insel eine Herausforderung.
Ja, das belastet uns schon, weil ja Wohnungen weggemietet werden, aber auch touristische Unterkünfte weggemietet werden. Und der Wohnungsmarkt auf Fehmarn sowieso schon sehr angespannt ist, hat uns das nicht wirklich geholfen, muss man sagen. Wir arbeiten dran, Wohnungen zu schaffen, aber das, so schnell kommt man natürlich nicht hinterher.
Und für einige Stammgäste ist es schon eine Enttäuschung, nicht mehr in ihre gewohnten Unterkünfte zu kommen, sagt Oliver Behnke vom Tourismusservice.
Wir haben verschiedenste Höfe, die ihre Unterkünfte komplett an das Konsortium vermietet haben. Wir sprechen hier von Größenordnungen zwischen 300 bis 500 Betten hier auf der Insel.
Das sind 2-3% aller Gästebetten. Eigentlich verschmerzbar. Allerdings fehlen dadurch auch Einnahmen aus der Kurabgabe. Denn die fallen bei den Handwerkern nicht an. Oliver Behnke rechnet mit bis zu 100.000 Euro weniger pro Jahr. Zurück auf dem Ferienhof von Georg Kleingarn. Begeistert war er nie von dem Projekt Fehmarn-Belltunnel. Doch die neue Vermietungssituation bringt auch Vorteile.
Also dadurch, dass sie auch in den Wintermonaten da sind, bringt das etwas mehr Geld mit den Handwerkern. Aber das Hauptargument war eigentlich, dass wir von der hohen Arbeitsbelastung an den Wochenenden weg wollten.
Jetzt hat er keine anstrengenden Bettenwechsel an den Wochenenden mehr. Strandkörbe und Räder sind eingelagert.
Die Baustelle selbst ist ja von uns noch 6-7 Kilometer weg. Da kriegen wir nicht so viel mit. Und eine gute Verkehrsanbindung ist natürlich für die Zukunft auch ein großer Vorteil für eine touristische Region wie Fehmarn.
Bis Ende 2027 wird Georg Kleingarn erstmal weiter an Arbeiter vermieten. Dann will er entscheiden, ob er wieder in die Ferienvermietung einsteigt.
Und wir kommen noch einmal kurz zurück zu den Stationierungen von US-Militärs in Polen, wozu wir ja vorhin einen Beitrag in der Sendung hatten. Präsident Donald Trump hat auf seiner Plattform Truth Social soeben angekündigt, weitere 5000 US-Soldaten nach Polen zu entsenden. Er begründet dies mit seiner guten Beziehung zum polnischen Präsidenten. Und damit kommen wir zum Schluss zum Wetter. An der Küste, wie wir es eben gesehen haben, in Fehmarn oder im Rest Deutschlands. Wie es da wird, das verrät uns jetzt Claudia.
Ja, Ingo, Pfingsten wie aus dem Bilderbuch. Viel Sonnenschein, dazu Temperaturen, die schon wieder etwas zu hoch gehen. Also von richtig kalt wird es direkt richtig heiß mit Hitze und über 30 Grad. Aber über den Sonnenschein und ein paar trockene Tage freuen sich vielleicht viele auch. Wir kommen unter Hochdruckeinfluss und dieses Hoch, das lenkt eben im Uhrzeigersinn auch warme Luft nach Deutschland. In Spanien waren es heute schon 38 Grad im Südwesten. Ganz so heiß wird es bei uns nicht, aber die nächsten Tage bringen viel Sonne. Und eben auch Temperaturen im Bereich, den man sommerlich nennen kann, also 25 Grad und auch mehr. Im Norden hängen noch ein paar dichtere Wolken in den nächsten Tagen. Morgen Lübeck 5 Stunden Sonnenschein, da müssen erstmal Restwolken abziehen. Dann 11 Stunden am Samstag, Sonntag 12, Montag 14 Stunden, das wird der sonnigste Tag. Und im Süden, das ist recht schnell erzählt, jeden Tag Sonne pur, da gibt es kaum Wolkenfelder, bis auf vielleicht mal ein paar Schleierwolken. In der Nacht werden sich die letzten dichteren Wolken auflösen oder nach Osten abziehen. Die hängen im Augenblick noch im äußersten Norden, also so Richtung Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Im Süden ist es eh schon meist sternklar morgen. Viel Sonnenschein für die meisten, bis auf ein paar Wolkenfelder im äußersten Nordosten. In der Nacht gehen die Temperaturen erstmal zurück auf Werte von meist 14 bis 7 Grad, 7 Grad in höher gelegenen Tälern. In mittleren Höhenlagen wird es sogar recht mild sein mit um die 12 Grad. Morgen Nachmittag Höchstwerte direkt an der Küste, meist 18 bis 22 Grad, im Südwesten bis zu 30 Grad. Und auch die kommenden Tage, sowie Ostermontag, werden sehr sonnig. Samstag ein paar dichtere Wolken im Norden. Vielleicht reicht es mal für einen ganz vereinzelten Schauer auf den Nordseeinseln oder direkt an der See. Sonst wird nicht viel passieren. Im Erzgebirge dann möglicherweise möglicherweise am Sonntag mal ein paar Tropfen, sonst viel Sonnenschein und Höchstwerte meist zwischen 24 und 33 Grad, im äußersten Norden ein bisschen kühler.
Ein Pfingsten wie im Bilderbuch steht uns bevor. Claudia, danke für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire und zwar bei Extra 3.
Und die nächste Tagesschau informiert Sie um 0.05 Uhr über das Wichtigste.
Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.